Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Unser heutiger Studiogast ist ein Musikjournalist, an dessen Artikeln sich schon so mancher Leser zähneknirschend abarbeiten musste und gar mit Kündigung des Abos gedroht wurde. Er ist ein Szenekenner, der sich gerne für alles, was in der Region abseits des Mainstreams passiert, einsetzt. Ein Veranstalter, der den Rockabillys in Süddeutschland regelmäßig handverlesene Konzerte und Events beschert, und ein DJ, der unter Namen wie Hank Memphis oder Chickaboo regelmäßig die Tanzflächen beschallt. Die Rede ist natürlich von Pierre Lacroix. Pierre, einen wunderschönen guten Tag. Grüß dich.
Ja, hallo miteinander.
Ich bin ja immer geneigt, zu dir Lucky zu sagen. So habe ich dich nämlich kennengelernt. So kennen dich, glaube ich, ziemlich viele Menschen in der Stadt. Wie kam es eigentlich zu diesem Spitznamen?
Ja, das ist eben so eine Verballhornung von meinem Nachnamen. Lacroix. Okay. Kam irgendwann Lucky bei raus.
Also sollte ich dich im Laufe des Nachmittags jetzt so nennen, ist es kein böser Fauxpas, sondern es ist in Ordnung,
ich
oder?
Ich werde es verkraften.
Ich gebe mir Mühe, dich Pierre zu nennen. Sag mal, Pierre, bist du eigentlich Ulmer?
Ja, geborener Ulmer.
Geborener Ulmer, also schon immer hier auch zur Schule gegangen, nehme ich an, so richtig?
Ja, hier in der Gegend, so. Ich habe überall mal gewohnt. So.
Traditionell verwurzelt, also von daher kennst du Ulm wohl auch schon ziemlich gut und ziemlich lange. Spielst du eigentlich ein Instrument?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe mal Gitarre und Saxophon gespielt, aber ich glaube, ich war wirklich zu faul, um dann wirklich gut zu werden. Deswegen habe ich es wieder lassen.
Und hast du dann eher lieber die Musik auf dem Plattenspieler geholt, oder?
Ja, die konnten es einfach besser wie ich.
Was nicht viele arg viel besser können, es ist schon Musikjournalismus, das muss ich gerne zusagen. Du hast eine spitze Feder, die ich immer bewundert habe im Laufe der Jahre, und hast auch da nicht dich gescheut, irgendwo anzuecken. Das ist der Punkt, über den ich mit dir nach unserem ersten Musik als erstes sprechen möchte, nämlich das Thema Musikjournalismus und wie du dazu gekommen bist. Du hast aber auch natürlich, wie sich's gehört für einen DJ, jede Menge Musik mitgebracht, schöne Vinyls, aber auch ein bisschen CDs. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir gleich mal mit einem Song aus deiner Kollektion an. Was hast du denn als erstes rausgesucht?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Dann lass
uns. Sag ich nachher.
Okay.
Also das war jetzt Art Neville mit Let's Rock, hatte ich vorher vergessen.
So, jetzt haben wir es richtig, genau. Und in Zukunft, weißt du denn auch, was läuft, dann können wir es auch ansagen.
Genau. Ja.
Heute bei uns zu Gast ist der Szenekenner und Musikliebhaber Pierre Lacroix. Die Leser der Südwestpresse kennen dich als scharfzüngigen Musikberichterstatter, der zwar häufig mit den Szenegängern der Stadt einer Meinung ist, nicht selten aber völlig anderer Meinung ist, das Live-Publikum vor Ort. Ist das bis zu einem gewissen Punkt auch manchmal Kalkül?
Nee, Kalkül nicht, sondern es geht ja schon darum, die Leute so zu informieren, wie ich das Ganze empfunden habe. Das ist natürlich immer schon spezifisch auf mich dann ausgerichtet, aber jetzt mache ich den Job ja schon so lange, dass ich dann schon auch ein bisschen unterscheiden kann, ob jetzt ein Konzert wirklich gut war oder ob die Leute, die quasi ja meistens Fans sind von der Band, die da spielt, nur einfach Beifall geklatscht haben, weil sie eben Fans sind.
Also doch da so einfach diesen Unterschied zwischen, was können sie und wie ist die Außenwirkung sozusagen.
Ja.
Sag mal, Pierre, wo hast du eigentlich die grundlegenden Regeln des Journalismus gelernt? War das so eine Sache, die du dir selbst beigebracht hast, oder hast du da eine Ausbildung genossen?
Nein, musste ich mir schon selber beibringen, weil eigentlich bin ich dazugekommen, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich musste halt Geld verdienen, wie jeder andere auch. Ich hatte früher mal einen Plattenladen, der ist dann über Nacht leergeräumt worden, war nicht versichert, und dann saß ich mit einer ganz schönen Haufen Schulden da. Und ja, dann ging es irgendwie darum, die Schulden abzubauen. Und das Einzige, wo ich mich wirklich gut auskannte, war eben Musik. Ja, und deswegen habe ich einfach mal den Versuch gestartet. Und das hat ja einigermaßen funktioniert.
Weißt du noch, wie lange das her ist? Ungefähr?
20 Jahre ungefähr. Okay.
Also seit 20 Jahren jetzt mit spitzer Feder unterwegs. Warst du gleich von Anfang an bei der Südwestpresse?
Ja, am Anfang war ich bei der Schwäbischen Zeitung, dann parallel bei der Neu-Ulmer Zeitung noch und seit, weiß ich jetzt gar nicht, 10, 15 Jahren bei der Südwestpresse.
Gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen diesen Blättern für dich als Schreiber?
Also für mich als Schreiber jetzt nicht. Ich habe immer das geschrieben, was ich für richtig hielt. Ansonsten gibt es natürlich gravierende Unterschiede zwischen den Zeitungen. Aber sich da jetzt drauf einzuschießen, das würde die Sendung sprengen.
Das lassen wir dann lieber, okay. Also Weg war dann bei dir vom Plattenladen zum Schreiben. Hast du irgendwann auch mal so einen ganz traditionellen Beruf gelernt? Oder hast du dir das einfach gespart?
Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich habe viele Sachen angefangen, aber nichts so wirklich durchgehalten, weil es mich irgendwann dann einfach nicht mehr interessiert hat. Wie zum Beispiel eine Kochlehre.
Eine Kochlehre. Hätte dich jetzt gereizt, weil du das gerade jetzt erwähnst? Kochst du gerne?
Geht so. Am Anfang fand ich die Idee ganz gut, aber nach ein paar Monaten Ausbildung habe ich dann gemerkt, nee, das ist nicht so das Wahre für mich.
Ach, das hast du zumindest mal angecheckt?
Ja, okay. Ja, ein paar Monate habe ich es gemacht.
Dann hast du den Küchendampf nicht mehr ausgehalten.
Nee, das war in erster Linie waren es die Arbeitszeiten. Also ich habe damals, glaube ich, 6 Tage die Woche gearbeitet und jeden Tag zwischen 10 und 12 Stunden, was ja eigentlich für einen 16-Jährigen nicht erlaubt ist, aber das hat in der Gastronomie damals niemand interessiert.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Mir war es auf jeden Fall zu viel.
Dann bist du also, wie gesagt, den Weg des Plattenverkäufers gegangen, hast das Schreiben angefangen und hast nebenher aber auch, zumindest habe ich das einmal erlebt, in der Zeit, seit ich jetzt hier in Ulm bin, aber auch dich so der Kunst hingegeben, nämlich du fotografierst sehr gerne oder hast zumindest damals sehr, sehr gerne fotografiert. Ich habe mal Bilder von dir gesehen, die waren alle so mit Plüsch eingerahmt. Das waren vor allem damals, glaube ich, Aufnahmen aus dem Umfeld der Grathalle, ne?
Nee, nicht Grathalle, sondern das waren Konzerte generell. Da bin ich eben durch meinen Job dazugekommen, weil ich mir irgendwann gedacht habe, Schreiben ist okay, da verdiene ich auch mein Geld damit. Aber ich habe dann die Fotografen gesehen, die waren dann pro Abend irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde auf dem Konzert, haben ein Bild gemacht und haben im Endeffekt genauso viel Geld dafür bekommen wie ich für Schreiben, da wo ich irgendwie 2-3 Stunden auf dem Konzert war, dann den Artikel noch schreiben musste. Dann dachte ich mir, das kann ich eigentlich auch. Und so bin ich eigentlich zum Fotografieren gekommen und habe dann irgendwann richtig Spaß dran gefunden, ja.
Machst du es heute immer noch gerne? Also ja. Das waren ja damals richtig Abzüge, Schwarz-Weiß-Abzüge, sehr, sehr schön und hochwertig abgezogen. Jetzt sind wir ja inzwischen in der digitalen Welt gelandet. Fotografierst jetzt auch digital, nehme ich an.
Ja, klar.
Ja. Und machst ab und zu noch Abzüge, präsentierst du, also... Hängst du dir noch was an die Wand für dich selber oder ist es
eigentlich
eher Geschichte?
Kaum mehr. Nee, mittlerweile habe ich so viele andere Sachen zu tun und bin auch im Kreativbereich mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr dazu habe.
An eines schönen Tages hast du dich entschlossen, ein eigenes Magazin zu machen.
Ja, die Setlist.
Die Setlist, ja. Die gibt es jetzt auch schon, würde man sagen, 5, 6 Jahre.
Ja, 6 oder 7, also... Ich weiß nicht, ob wir schon im 7. Jahr sind, also 6 Jahre auf jeden Fall.
War das eine Verzweiflungstat, weil du die Schnauze voll hattest, dass es keine vernünftigen Magazine gab?
Es war eine Verzweiflungstat. Ausschlaggebend war eigentlich damals die Einstellung der U30 von der Südwestpresse. Und plötzlich gab es eigentlich kein Magazin mehr in Ulm, das Konzerte oder überhaupt Veranstaltungen in Clubs ein bisschen ausführlicher vorgestellt hat. Es gab zwar die Stadtmagazine, die ihren Terminkalender drin hatten, aber da stand halt unter dem Datum eine Band oder ein DJ oder sonst was, stand aber eigentlich nie dabei, was die jetzt wirklich machen. Also man wusste nie, ist es Hip-Hop, Rock'n'Roll oder sonst was. Und mir ging es einfach darum, die Leute, die immer noch Bock auf Konzerte haben, zu informieren, was erwartet euch da. Also das heißt eben, ein Magazin rauszugeben, wo nicht nur die Termine drin sind, sondern eben auch eine Information zu den Bands, zu den DJs und so weiter. Das hat vorher eben die U30 einigermaßen abgedeckt und da war dann auf einmal einfach ein Loch da und dann habe ich mir entschlossen, die Setlist zu machen, ja.
Machst du fast alleine, oder?
Ich mach's alleine.
Ganz alleine?
Ja.
Das ist ziemlich viel Arbeit. Also machst Layout, du schreibst und kümmerst dich um die Anzeigen und Alles, ja. Was man eigentlich so...
Also ich mache das Layout, schreiben tue ich nicht so viel, bis aufs Editorial ist eigentlich nicht wirklich was von mir, sondern ich schaue darum, dass die Leute mir einfach die Texte dann auch schon zuschicken. Mhm. Ist auch besser so, da ich lasse es einfach dann unkommentiert stehen, weil wenn ich jetzt zu jeder Band dann auch noch meinen Senf abgeben würde, wären vielleicht manche Veranstalter nicht so glücklich drüber.
Womit wir wieder bei dem scharfzüngigen Pialak war wären. Nein, aber es ist ja okay, weil du willst ja eigentlich informieren und nicht unbedingt kommentieren. In dem Fall vom Setlist.
So ist es. Die Leute, die sollen sich raussuchen, was für sie interessant ist, dann hingehen und dann können sie selber entscheiden, ob es jetzt gut war oder nicht.
Ihr kommt im Moment 2 monatlich raus, oder?
Monatlich.
Doch, ja. Immer noch monatlich, ja. Aber ab und zu mal zwischendurch war eine 2-monatige oder sowas.
Nee, eigentlich nicht. Es gibt immer nur eine Sommerpause. Also es erscheint im Juni ein Heft, das dann quasi die Termine bis September aufführt und quasi das nächste Heft kommt dann erst wieder im Oktober. Aber zwischendrin lohnt sich es auch nicht, in Ulm eine Setlist rauszubringen, weil einfach zu wenig Veranstaltungen sind.
Auflage ist wie hoch im Moment?
2.500.
Und die gehen auch weg?
Die gehen weg. Also ich habe mit 3.000 angefangen. Dann mussten wir einfach Monatsende dann doch wieder zu viel in den Mülleimer schmeißen. Und momentan ist es so, dass also knapp 2.000 eigentlich immer weg sind. Und es ist auch, wenn man heute in eine Studentenbude oder so kommt, im Normalfall liegt immer eine Setlist rum oder hängt der Terminkalender von der Setlist an der Wand. Also das Heft hat sich schon etabliert.
Das ist für dich dann einfach auch der Lohn, ein Stück weit weiterzumachen, also, oder?
Ja, das ist eigentlich der einzige Grund, weil verdient ist nichts dabei.
Denk ich mir.
So wie du sagst, von wegen Anzeigen akquirieren, sowas mache ich eigentlich gar nicht. Es ist so, die Setlist finanziert sich in erster Linie dadurch, dass die Veranstalter dafür zahlen, dass sie mit ihren Veranstaltungen im Heft drin sind. Das heißt, die Clubs zahlen eine monatliche Pauschale und haben dann, egal ob es jetzt 3 Veranstaltungen sind oder 12, eben alle Veranstaltungen drin. Aber das war für mich von vornherein eine Voraussetzung, weil ich eben keine Lust hatte, jeden Monat zu gucken, dass genügend Anzeigen da sind, damit sich das Heft überhaupt trägt.
Okay. Ja, bei uns zu Gast Pialak war. Ich würde sagen, jetzt ist es wieder Zeit für Musik. Der Pia hat Musik mitgebracht und diesmal weiß er, glaube ich, auch, was wir rausgesucht haben, oder?
Ja, da ich die letzten 2 Tage wieder einen Haufen Singles bekommen habe, einer meiner Lieblingssongs von Shorty Long im Original, Burnt Toast and Black Coffee.
Ja, so kommt's, wenn man mit den Singles umgeht. Ne? Wir geben unserem Techniker hier gerade einen kleinen Kurs in Sachen, wie legt man 7 Inches auf. Und da sind wir auch genau beim richtigen Thema. Heute zu Gast bei uns Pialak war und unser nächster Blog, den habe ich mal überschrieben mit DJing und die Liebe zum Rock'n'Roll beziehungsweise zum Rockabilly. Sag mal, Pia, weißt du eigentlich noch, wann du das erste Mal aufgelegt hast, wie sich's angefühlt hat?
Nee, das weiß ich halt nicht mehr.
Zu lang her, oder?
Zu lang her, so weit kann ich mich nicht zurückerinnern.
Aber du hast also schon eine lange Karriere, in Anführungszeichen, als DJ hinter dir, hast aber nicht immer Rockabilly und Rock'n'Roll aufgelegt, oder?
Nee, also angefangen habe ich damals im Violet, als das aufgemacht hat, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist, 20, 25 Jahre irgendwie, so in dem Dreh, glaube ich mal. Und da habe ich allerdings auch schon viel Rockabilly. Damals zu der Zeit kam ja gerade dieser New Rockabilly hoch. Stray Cats, Keytones und so weiter. Da habe ich relativ viel Rockabilly gespielt. Allerdings auch alles andere. Also diese, was war damals alles in, diese ganze Darkwave-Seite, Cure und ja, also quer durch den Garten. Aber es war schon ein reiner Indie-Abend, der sehr speziell war und der den Ruf vom damaligen Violet eigentlich schon auch mit begründet hat. Also da sind mittwochs die Leute aus Stuttgart, Augsburg, Kempten von überall hergekommen, obwohl der Laden eigentlich nur bis 1 Uhr nachts auf hatte. Aber es gab kaum was Vergleichbares zu der Zeit.
Warst du ganz alleine oder habt ihr das in einem Team gemacht?
Also ich habe jetzt den Mittwoch, den ich gemacht habe, eigentlich fast immer alleine gemacht.
Warst jede Woche am Start, oder?
Ja.
Okay. Hast du sonst noch irgendwie woanders aufgelegt oder war das damals quasi, du warst der Resident und das war dein Abend und sonst ging
also
gar nichts?
Also die ersten, ich weiß nicht, ich glaube 4 Jahre oder so, habe ich eigentlich fast nur Violet gemacht.
Mhm. Hatte der Namen, der Abend? Weißt du das noch?
Der hatte einen Namen, ja. Aber ich weiß nicht mehr,
welchen. Ja, man wird alt, gell?
Wir waren nicht jünger.
Ja, ja. Und du sagst also, du hast damals quasi ein bisschen so in dieser Wave-Ecke drin auch angefangen, aber eben auch so Herren wie Brian Setzer oder so eigentlich schon ziemlich cool gefunden. Hast du dich dann im Laufe der Jahre nochmal irgendwie in andere Richtungen geöffnet oder hat sich das eher quasi immer mehr verengt und gesagt, so in diesem Richtung Rock'n'Roll, Rockabilly möchte ich? Oder nee, das ist meine Liebe, da bleibe ich.
Nee, also ausprobiert habe ich im Laufe der Zeit alles Mögliche. Ich habe sogar teilweise auch Elektrosachen oder sowas aufgelegt, weil ich es einfach gut fand. Aber ich bin immer wieder ziemlich schnell zurückgekommen auf die 50er, 60er Jahre. Allerdings habe ich dann ziemlich lang eher so Soul-Sachen gemacht, also fast 10 Jahre lang. Hatte aber immer ein ganz großes Faible für Country. Und über Country bin ich dann auch irgendwann wieder zum Rockabilly zurückgekommen, weil ich einfach ganz deutlich gemerkt habe, dass da doch mein Herz hängt.
Mhm. Das ist ja für den Außenstehenden, sage ich mal, ist das ja auch wahnsinnig schwer, irgendwie diese Grenzen, ich glaube, sehr verwaschen. Country, Rockabilly, Rock'n'Roll, das ist ja eigentlich schon irgendwie alles ein Herz, wo das rauskommt, oder? Ist das alles auch sehr amerikanisch?
Grundsätzlich, also ursprünglich ist es natürlich amerikanisch, wobei mittlerweile ist es so, dass die Rockabilly-Szene in Europa eigentlich wesentlich größer ist wie in Amerika. Es ist auch, also wenn in Amerika Rockabilly-Konzerte sind, jetzt bis auf die großen Weekender wie das Viva Las Vegas, davon mal abgesehen, die Amis, die stehen mehr auf diese härtere Rockabilly-Richtung Psychobilly-Szene. Aber so dieser authentische Rockabilly ist in Europa eigentlich mehr angesagt. Es ist auch so, dass quasi auf dem weltgrößten Rockabilly Weekender in Las Vegas mittlerweile sehr viele europäische Bands spielen.
Europäische Bands heißt dann eben nicht jetzt nur so England und Deutschland oder so, sondern ich habe jetzt schon auf dem Flyer gesehen, wir kommen nachher auf jeden Fall noch auf deine Veranstaltung, aber da habe ich unter anderem eine Band aus Kroatien entdeckt. Gibt es auch zum Beispiel in Italien, Spanien oder so? Ist das sowas Übergreifendes?
Also speziell Italien. Italien jetzt nicht so, da gibt es auch einige Bands, aber Spanien gibt es schon eine ganze Reihe.
Ja. Und die Szene ist gut miteinander verknüpft?
Die ist extrem eng miteinander verknüpft. Das ist so, wenn du, egal ob du jetzt nach England oder nach Spanien oder nach Kroatien auf einen Weekender gehst, du triffst zum Teil immer dieselben Leute an.
Und dieselben Bands auch, oder?
Teilweise natürlich auch, ja. Obwohl die Auswahl ist schon ziemlich groß. Und es sind richtig gute Bands, die instrumental sehr versiert sind und die aber auch sehr viel Wert auf Authentizität legen. Ein verdammt schwieriges Wort.
Ja, ich wollte es gerade sagen, immer diese Schreiben ist dann einfacher.
Du musst es jetzt auch nicht wiederholen.
Nein, du musst es nicht wiederholen. Gut, danke. Sag mal, wo kam deine Liebe zum Rockabilly und zum Rock'n'Roll her? Ist das irgendwo tiefer verwurzelt? Also hast du da als Kind irgendwie einen Bezug dazu gehabt oder war das wirklich was du erst später für dich entdeckt hast?
Als Kind vielleicht nicht. Also ich meine, aufgewachsen bin ich eigentlich in erster Linie mit Wolfman Jack. Das war ein DJ, der hat früher beim Ami-Sender AFN moderiert, der hat sehr viel Soul-Sachen gespielt. Das waren eigentlich so die ersten Sachen, die ich bewusst wahrgenommen habe. Später waren es dann eher so diese West Coast-Geschichten wie Grateful Dead und sowas. Allerdings hatten dann immer Projekte, die mehr so Bluegrass und Country-Sachen gemacht haben. Und das hat mich dann immer schon mehr fasziniert wie diese elektrifizierten Sachen. Also ich hatte von irgendwoher einfach ein Faible dafür.
Mhm. Ja, und eine große Frage, die sich ja für DJs immer stellt, und die stelle ich dir jetzt auch, Vinyl oder CD? Fragezeichen.
Ja, am liebsten natürlich Vinyl.
Wie, wenn du auflegst, legst du mit Vinyl auf, mit CDs?
Also in erster Linie mit Singles.
7 Inches.
7 Inches, genau. Also das macht sicher je nach Abend zwischen 70% und 80% aus, was ich von Singles, also von 7-Inch spiele, dann ein paar LPs noch und dann eben ein paar Sachen auch von CD, die ich einfach nicht auf Vinyl habe oder die es vielleicht auch gar nicht auf Vinyl gibt.
Das sind jetzt aber wahrscheinlich ja nicht nur alte Sachen, sondern auch eher brandneue Sachen. Ich glaube, die Sache, du hattest gerade vorher gesagt, du hast in den letzten Tagen viel Neues bekommen. Es ist also in der Szene auch noch üblich, auf Vinyl zu veröffentlichen, oder?
Ja. Also das gehört für die meisten Bands aus der Szene einfach dazu, dieses Vinyl-Feeling. Also die bringen ihre CDs, ihre Musik natürlich auf CD raus, aber versuchen parallel dazu entweder noch eine LP zu veröffentlichen oder zumindest irgendwie ein paar Songs auf Single dann rauszubringen.
Aber ist ja eigentlich eine super schöne Sache und in diesen Szene auch nie abgebrochen, oder?
Ja, es gab, das hat sich erst die letzten, 4, 5 Jahre nochmal dazu hinentwickelt. Zwischendrin gab es mal ein bisschen eine Flaute.
Ja, weil ich glaube, das war ja eigentlich fast in jedem Musikbereich so, dass so kurzzeitig irgendwie keiner mehr Lust hatte, irgendwie Vinyls rauszubringen. Ne?
Ja, das kommt auch daher, dass sich die Rockabilly-Szene in den letzten Jahren wieder mehr entwickelt hat. Also es gibt auch wesentlich mehr junge Leute, die drauf abfahren. So nach dem Highlight in den 80ern, eben mit Stray Cats und so, kam dann irgendwann mal eine Zeit, wo es ein bisschen zurückgefahren ist. Mittlerweile kommen die Alten von früher wieder auf die Szene zurück, weil die hatten irgendwann mal Familie und Kinder und mussten dann mehr oder weniger zu Hause bleiben. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus, die kommen zurück und wie gesagt, das sind schon relativ viele Junge auch, die, glaube ich, einfach auch fasziniert sind von einer Band, die auf der Bühne noch richtig Handarbeit macht. Also es kennen ja viele gar nicht mehr. Die kennen dann nur noch DJs, vorwiegend aus der elektronischen Ecke. Aber wie das ist, eine Band zu erleben, die eben richtig sich einen Arsch abrockt auf der Bühne, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling.
Ja, da ist vielleicht doch dann auch die Brücke zum Vinyl da, ne? Irgendwie so, das gehört dann fast so
zusammen. Ja, das ist alles, es ist schon auch einfach ein anderer Sound, wie jetzt von der CD. Hm.
Ja, und solche Vinyls kann man dann teilweise auch auf Plattenmärkten und so erstehen und solche Plattenmärkte sind nicht selten Bestandteil von sogenannten Weekender. Und was ein Weekender ganz genau ist, darüber möchte ich nach der nächsten Musik mit dem Pierre sprechen. Der hat jetzt wieder was rausgesucht. Wir spielen wieder ein hübsches Doppelpaket. Pierre, was liegt denn jetzt
einer der
auf?
Ganz, ganz großen Rockabillys, Johnny Burnett, All By Myself. Ja, das ist genau der Sound, den ich liebe. Johnny Knight, Rock'n'Roll Guitar und vorher Johnny Burnett, All By Myself.
Ja, und wir tanzen hier schon auf den Tischen, ne? Also, bei uns zu Gast heute ist Pierre Lacroix. Er ist vielseitig, am Start haben wir jetzt schon mitgekriegt, Journalist, DJ, aber er ist auch als Veranstalter tätig und zwar nicht erst seit gestern. Seit einigen Zeiten tauchen immer öfters die Weekender auch auf. Lucky, jetzt habe ich es gesagt. Ja, Pierre, okay. Was ist denn eigentlich ein Weekender?
Weekender ist eigentlich ein Festival. Also Weekender kenne ich jetzt zumindest nur entweder aus der Soul oder aus der Rockabilly-Szene. Und es ist eigentlich ein Wochenende, wo sich die Leute zum Tanzen treffen und Bands hören. Das irgendwie kurz mal zusammengefasst.
Ja. Deine Big Rhythm Rumble Rock'n'Roll Weekender, so heißen sie korrekt, gell? Ja. Ranken sich ja um alles, was das Herz eines Rockabilly-Fans höher schlagen lässt. Das sind ja Konzerte, ich habe gesehen, ihr macht auch so einen Flohmarkt, also Platten wahrscheinlich auch. Autos sind am Start. da packst du ja doch ein bisschen mehr rein als nur Musik, ne?
Ja, also das ist ein komplett rundes Programm. Wie gesagt, also in erster Linie sind es natürlich die Bands. Dann, was mindestens genauso wichtig ist, sind eben die DJs, weil es gibt ganz viele Leute, die gehen auf die Weekender eigentlich fast nur zum Tanzen. Also da spielen wegen mir 10 Bands oder auf den ganz großen Weekendern 30 Bands. Die gucken sich vielleicht 2 oder 3 an und verbringen den Rest der Zeit auf der Tanzfläche. Von daher ist ein DJ auf einem Weekender extrem wichtig.
Das gehört einfach auch
ja,
ein Stück weit
also
dazu.
Die Namen der DJs, die sind fast so groß wie die der Bands.
Ja, ja. Sind das dann oft auch DJs, die dann irgendwie Radiosendungen haben?
Ab und zu, ja. Oh. Manche davon haben das auch, ja.
Du hattest das jetzt letztes Jahr auch, im letzten Sommer, muss man jetzt ja schon sagen, wir haben ja ein neues Jahr, am Start. Wie ist es gelaufen? Wie war der Zuspruch?
Sehr gut. Also für der Weekend, den gab es jetzt 2 Jahre lang, also 2010, 2011. Im ersten Jahr haben wir noch ein bisschen Verlust gemacht. Jetzt letztes Jahr haben wir den Verlust ausgeglichen. Wir hatten im Durchlauf pro Tag, ich glaube, 600, 700 Leute. Das ist im Vergleich zu anderen Weekendern, ist das fantastisch. Also andere Weekender, die haben Jahre gebraucht, bis sie mal so weit waren. Und das Feedback, das wir bekommen haben, das ist wirklich grandios. Also die Leute waren hellauf begeistert.
Sie sind aus, wie weit her kommen Leute auf den Weekender?
Schon? Es kamen Leute teilweise aus London, es okay. ist eigentlich aus halb Europa sind die Leute gekommen.
Mhm. Ihr habt wieder eingeplant, habe ich gesehen im Netz. Im Sommer geht es schon wieder rum. Programm habe ich teilweise auch schon gesehen. Das ganze Ding steht schon irgendwie, zumindest.
Ja, also bis auf 2 Bands sind im Moment noch unklar, aber das wird sich jetzt auch diese Woche noch regeln. Und dann steht eigentlich soweit alles. Und es sind wieder Bands von aus Schweden, England, Kroatien, USA, Deutschland, Italien. Also ein internationales Programm.
Also ein ganz großes Meeting. Aber du machst ja nicht nur den Weekender, du machst ja auch das Jahr durch, versorgst die Leute mit deinem typischen Sound. Ist gerade jetzt aktuell, haben wir hier einen Flyer auf dem Tisch liegen, geht demnächst schon wieder weiter, ne? Was hast du jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten zu bieten?
Also das eine ist Shake, Rattle and Roll im Roxy. Das haben wir, oder habe ich, letztes Jahr im Herbst angefangen, jeweils einmal im Monat an einem Samstag mit Band, DJs und einem Dance-Workshop. Und das hat so gut eingeschlagen, dass die Roxy-Leute total Bock hatten, das weiterzumachen. Und das geht jetzt eben, nächsten Samstag geht's weiter mit Billy and the Kids. Und dann ist im April und im Mai sind nochmal Termine mit Bands. Und im März konnte ich aus was weiß ich was für Gründen keine Band machen. Da ist dann nur so eine DJ-Geschichte.
Du hattest jetzt vorher gesagt, ihr habt da auch so einen Workshop irgendwie noch mit dabei. Wie darf ich mir das vorstellen? Ist das vorab, bevor es losgeht? Oder?
Genau, also die Bands fangen meistens so gegen 9:30 an und von 19 bis 21 Uhr machen 2 Freunde von mir einen Dance-Workshop, also Rockabilly Jive Dance-Workshop. Die Nelia und Dietmar Ehrentraut heißen die 2, sind ehemalige Vize-Welt-Europameister im, keine Ahnung, was die alles gewonnen haben irgendwie. Die 2 sind schon über 60, aber tanzen wie die Hölle und es macht tierisch Laune, bei den Leuten tanzen zu lernen. Und es ist mittlerweile auch sehr gut angelaufen, also es waren teilweise bis zu, ich glaube, 40 Leute da, die tanzen gelernt haben da.
Das ist klasse. Und hinterher kann man es da gleich ausprobieren.
Ja,
ne?
Eben, genau.
Ganze Nacht lang.
Genau.
Ja.
Dann geht es bis zum Schluss und es funktioniert sehr gut, weil die wirklich ganz einfach anfangen. Also eigentlich, wenn du 2 Stunden Tanzkurs machst und jetzt nicht total stocksteif bist und kein bisschen Taktgefühl hast, dann kannst du eigentlich nach den 2 Stunden schon ein bisschen tanzen.
Okay. Und das wird jetzt monatlich stattfinden, hast du gesagt?
Es findet monatlich statt, wie gesagt, bis auf den Märztermin. Da ist dann eben nur DJ, weil da im Roxy vorher, glaube ich, eine andere Veranstaltung ist. Da konnte ich keine Band machen. Mhm.
Und du legst auch immer mit auf? Du bist immer mit im Line-Up?
Ich lege mit auf, habe aber meistens noch ein oder zwei andere DJs dabei, die eben auch aus der Szene sind. Weil ein ganzer Abend ist mir dann auf der einen Seite zu viel und auf der anderen Seite macht es einfach mehr Spaß, mit anderen Leuten aufzulegen.
Ist ja wahrscheinlich auch immer so auf eine gewisse Art und Weise so ein Treffen, ne?
So. Ja, also
man kennt sich ja wahrscheinlich in der Szene, oder?
Ein Großteil kennt sich, wobei es auch in Ulm jetzt so ist, dass wirklich viele neue Leute dazugekommen sind, speziell im Roxy, weil wir die erste Veranstaltung letztes Jahr, das war während der Kultur- oder Musiknacht, weiß ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wir waren der letzte Veranstaltungsort, also wir haben am längsten gemacht im Roxy. Ich hatte mit den Lones and Drifters eine grandiose Band da und es kamen ganz viele Leute eben noch ins Roxy, die normalerweise jetzt vielleicht nicht auf ein Rockabilly-Konzert gekommen wären, aber die hatten ja eh schon Eintritt für alles bezahlt. Mhm. Die waren dann im Roxy und waren so dermaßen begeistert. Es war Oberhammer einfach. Und viele von denen sind dann zu den nächsten Veranstaltungen auch wieder gekommen und waren an denen ebenso begeistert, weil sie einfach mit was konfrontiert waren, das sie vorher gar nicht kannten und gemerkt haben, wie gut das eigentlich ist. Und ich hoffe, dass es jetzt ebenso weitergeht. Allerdings... jetzt kommenden Samstag mit der Band, die da am Start ist, das ist einer der besten Rhythm and Blues Bands, die es in Europa überhaupt gibt. Vielleicht ja mit die beste überhaupt, mit einer grandiosen Sängerin, 8 Leute aus Kroatien. Wer da nicht kommt, der ist einfach selber schuld. Und wer kommt, der wird nachher wirklich hellauf begeistert sein.
Dann würde ich jetzt sagen, Pierre, dann hören wir da jetzt genau mal rein in diese Veranstaltung sozusagen. Du hast eins jetzt aufliegen.
Genau, also die Band heißt Billy and the Kids und das ist von ihrer letzten CD I'll Upset You, Baby. Okay, das war Cy Cranston mit Dynamo, ein Typ, der vor 2 Jahren bei mir auf dem Festival gespielt hat. Oder bei uns, muss ich sagen, manchmal vergesse ich das so im Gespräch, weil ich mache das Festival ja zusammen mit dem Swap vom Swapsters. Und davor eben Billy and the Kids mit I'll Upset You, Baby, die jetzt kommenden Samstag im Roxy beim Shake, Rattle and Roll spielen.
Ja, Pierre, ja. Bei uns zu Gast, Pierre Lacroix, du hattest jetzt gerade so eine wirklich schöne Geschichte auch über diese Nummer erzählt, die zuletzt jetzt gelaufen ist. Das ist immer das, wenn man das Mikro dann aus hat und irgendwas erzählt. Also du darfst das gerne nochmal erzählen, weil ich fand das eigentlich irgendwie total klasse, weil es war ja jemand, den eigentlich niemand kannte, ne?
Ja, das war Cy Cranston, den hat jetzt 2010 vor unserem Festival noch überhaupt niemand gekannt. Der hat mit seinem Bruder zusammen, hatte so eine Ska-Band und die haben viel so Straßenmusik gemacht und hat eben so eine neue oder eine eigene Rhythm and Blues Band noch gegründet und im Netz habe ich dann dieses Dynamo, ein wirklich super Video entdeckt und dachte mir, ey, den Typ, den muss man engagieren. Der hat dann bei uns gespielt, die Leute waren völlig hin und weg und mittlerweile ist er einer der meistgebuchtesten Bands oder Interpreten auf den ganzen Festivals. Und er ist mir immer noch sehr dankbar dafür.
Ja, ist doch schön. Das sind dann die Geschichten, die dann die Weekender schreiben, ne?
Ja.
Ja, bei uns zu Gast, wie gesagt, Pierre Lacroix, Musikjournalist, Veranstalter und DJ. Wir sind jetzt auch schon in der letzten Runde, aber du bist auch immer ein Beobachter der Ulmer Szene gewesen in all den Jahren. Ich würde jetzt ganz gern mit dir zu guter Letzt noch mal ganz kurz mal anreißen, so die Sicht auf die Stadt Ulm heute. Und meine Frage dann vorab, sag mal, Pierre, war früher wirklich alles besser?
Es war nicht alles besser, aber vieles. Also momentan ist es ja so, dass Ulm, was jetzt die Clubkultur angeht, vor allem auch die Live-Konzerte in Clubs, komplett ausstirbt. Also es gibt ja eigentlich bis auf ein paar wenige Clubs niemand mehr, der Live-Konzerte macht.
Ja, das ist richtig. Ein paar wenige. Ich habe gerade so angefangen zu überlegen, während du das gesagt hast, und dann fällt mir tatsächlich nicht mehr viel ein. Also im Eden ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zugange.
Das Eden, der fängt jetzt gerade wieder ein bisschen an, so wenigstens einmal im Monat vielleicht noch eine Band zu machen. Übrigens sehr gute Bands. Aber das ist man eigentlich vom Eden oder Ex-Pufferbar irgendwie auch gewohnt. Auch gewöhnt, ne? Dann ist es das Swapsters, die eben so in der Rockabilly-Ecke einmal im Monat ein Konzert machen. Dann gibt es natürlich noch irgendwie so Punkläden wie das Betai Geuze oder Cat und Saustall, die ab und zu was machen. Aber es ist wirklich nur noch ab und zu.
Mhm. Würdest du deswegen sagen, in Ulm ist nichts los?
Es ist wenig los, ja. Mhm. Es ist auch so, wenn ich mich mit Leuten von außerhalb unterhalte, die zum ersten Mal nach Ulm kommen oder hier irgendwie eine Woche oder zwei verbringen oder die sich vielleicht überlegen, aus Arbeitsgründen irgendwie nach Ulm zu ziehen, die meisten haben nicht wirklich Bock. Also wenn sie mal eine Weile hier waren, sagen sie, nee, die Stadt ist so tot, da suche ich mir lieber einen anderen Platz.
Denkst du nicht, dass es vielleicht auch eine Alterssicht ist? Weil ich habe mit den ein oder anderen Jungen schon gesprochen, die das ein bisschen anders sehen, aber die haben halt ihre Diskotheken, nenne ich es jetzt mal, ihre Clubs. Die sind nicht der Meinung, dass in Ulm nichts läuft.
Na gut, aber was für Läden, also selbst was jetzt DJ, also Club-DJs angeht, wie viele Läden gibt es da noch? Also die jetzt kein Haus spielen oder irgendwelchen Popkram, der irgendwie ständig läuft. Da gibt es irgendwie das Eden, es gibt das Frau Berger. Dann wird es aber schon eng langsam.
Na gut, die großen Massen rennen dann eher in so Läden wie Sukasa, ne?
Ja, natürlich, aber das, da kann man jetzt von halten, was man will.
Ja, Pierre Lacroix hat jetzt, also das ist sowieso ja dein Ding, dass du jetzt, das hatte ich auch anfangs, dich nie mit dem Mainstream ins Bett gelegt hast, und das ist auch gut so. Du hattest zum Beispiel, glaube ich, auch immer ziemlich große Affinität zur Grathalle in den 90ern, ne? Da lief ja eigentlich doch damals ziemlich viel.
Da ist in der Grathalle viel passiert, aber später auch, ob das jetzt Pufferbar war oder Salon Hansen oder Leute, die einfach in irgendwelchen leerstehenden Gebäuden auch mal eine Woche oder zwei oder drei irgendwas aufgezogen haben, da ist schon sehr viel passiert. Ich kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern, als Radio Free FM damals gegründet wurde. Da war ich ja einer von den Ersten, die damals dabei waren. Ich bin damals mit der Tina nach Stuttgart gefahren und habe bei der LFK den ersten Antrag gestellt, dass wir hier senden dürfen. Und zu der Zeit waren einfach viele Leute in Ulm, die unheimliches kreatives Potenzial hatten und entsprechend viel auch gemacht haben. Die sind mittlerweile alle weg.
Haben die Stadt verlassen?
Ja, das ist einfach eine fluchtartig. Und es kommt auch kaum mehr was nach, weil jeder ziemlich schnell merkt, dass er sich irgendwie in Ulm, Neu-Ulm nicht entfalten kann. Und die Leute, die noch hier sind, also vor allem die Jungen, die ein kreatives Potenzial haben, die verlassen demnächst irgendwann mal die Stadt, weil sie sich hier einfach nicht ausleben können.
Du malst ein düsteres Szenario.
Ja.
Welche Plätze sind für dich denn noch begehbar?
Wie meinst du das jetzt? Also wo ich hingehe, also, oder was?
Ja, genau.
Ich halte mich eigentlich immer da auf, wo für mich jetzt was Interessantes passiert. Aber wie gesagt, das gibt's nicht viele Plätze. Das ist für mich wirklich in erster Linie Swapsters und Eden. Und ja, dann sporadisch. Also es gibt schon immer wieder mal irgendwo eine Veranstaltung, die ich interessant finde und die jetzt nicht in den zwei Clubs irgendwie stattfindet. Aber so wirklich prickelnd finde ich das Ganze jetzt nicht.
Ja, gestern konnte man ja in der Zeitung lesen, dass es auf der Neu-Ulmer Seite was eine Neugestaltung gibt. Ich weiß, habe den Namen jetzt gerade nicht mehr parat. Ich glaube, Kulturhall? Nee.
Also wie... Ach, der Kulturpark, ja. was früher das Mahatma war.
Genau. Man darf mal gespannt sein, ob da was passiert oder wie es passiert. Es ist ein schöner Plan, aber die Vorsätze sind immer das eine. Ne?
Lassen wir uns mal überraschen.
Ja. Lassen wir uns überraschen. Heute bei uns zu Gast Pierre Lacroix. Die Stunde ist um. Es geht immer wahnsinnig schnell vorbei. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich hoffe, es hat dir auch mal wieder Spaß gemacht, im Radio zu sein.
Ja, gern geschehen.
Vorher ja gehört
haben. Ein alter Wirkungsstätte.
Genau. Und drück dir natürlich die Daumen für alle weiteren Events und Clubreihen und Sachen, die du machst. Und natürlich auch, dass du viel Spaß dabei hast und nicht untergehst, dass du einer der bleibst, die noch was machen.
Ja, da mache ich mir keine Sorgen.
Also, in diesem Sinne, das war die Plattform auf Radio Free FM von der 102,6. Auf der einen Seite vom Mikro war Pierre Lacroix, auf der anderen Seite meine Wenigkeit, Rainer Markus Walter. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und die Technik hat übrigens heute Christian Hütter besorgt. Ciao.
Ciao.